So, jetzt dürfen wir einen Input hören. Und zwar ist der von Simon Glor. Er wohnt im Liebefeld und hat Theologie studiert. Genau, aber wir wollen dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Darum haben wir ein paar Fragen für dich.
Sehr gut, besten Dank.
Ja, das sehst du jetzt noch. Nein.
Ja, schauen wir.
Genau, wir haben uns nämlich überlegt, damit es nicht so eine offene Frage ist für dich, haben wir dir immer drei Auswahlmöglichkeiten, die du eigentlich auswählen kannst.
Das ist fair.
Und unsere erste Frage an dich ist, was machst du am liebsten? Ist es Spötteln? Ist es etwas mit Musik? Also das Instrument spielen, singen, weiß nicht, tanzen vielleicht, das ist vielleicht fast Spötteln. Oder lesen?
Also vorweg mal herzlich willkommen von meiner Seite. Mega schön, darf ich da sein, fühle mich sehr geehrt. Wirklich, dürfen ein, zwei Worte verlieren heute Abend. Jetzt zu diesen Bildern, ich glaube, meine Familie würde mich auslachen bei dieser Antwort, die ich jetzt geben würde, weil früher, ich habe nie gelesen. Ich bin viel schuten und so, alles tiptop. Also jetzt nach wie vor, ja, immer noch Freude an schuten. Aber ich würde tatsächlich das 3 sagen. Weil wirklich, ich liebe es zu lesen, ich bin am Theologie studieren, wie du ja schon schön gesagt hast. Und da blühe ich völlig auf, wenn ich einfach mit diesen Büchern kann wälzen und kann verlieren kann. Darum würde ich tatsächlich das 3 wählen. Ja.
Das beeindruckt mich jetzt.
Klingt ein bisschen streberhaft, ja, aber ja, so wäre es nicht gemeint.
Also mal schauen, was die nächste Antwort ist. Zippi.
Ja, die nächste Frage ist, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Ist es Sommer? Ist es Herbst oder Frühling? Weil es ist ja fast das Gleiche, oder? Oder ist es Winter?
Das ist einfach. Definitiv Sommer, schön warm und so. Ich glaube, das ist mein Klima. Winter, wo jetzt einzieht, ist ja schön mit Weihnachten und so. Und Beleuchtung, kann man darüber diskutieren. Aber Sommer ist meine Jahreszeit, definitiv. Ja,
ja, das kann ich verstehen.
Und dann haben wir natürlich auch dich noch die Allerweltsfrage. Und zwar, das ist ein guter Icebreaker, wenn du mal mit jemandem eine Unterhaltung anfangen. Nämlich, isst du deine Pizza ohne Ananas, mit Ananas oder mit Pommes?
Alles davon, also definitiv mit Ananas. Also wirklich die das nicht gerne haben, verstehe ich nicht. Und ja, Pommes, wieso nicht? Das ist schon gut. Wieso nicht? Also ja, ich würde jetzt auch ein 2 wählen, wenn ich es auswähle, aber ich bin offen für Pommes.
Okay. Offen für Pommes. Ja, und noch die letzte Frage ist, was sind noch 3 Sachen, die du uns was sagen über dich?
3 Sachen, okay, ja gut. Also eben, wie gesagt, ich habe Freude an Theologie, studiere gerne, ich gebe KW-Unterricht, genau, ein bisschen jünger als ihr hier seid, genau, 4. bis 6. Klasse, das genieße ich auch sehr, genau, und ich habe eine coole Frau. Ja, ich glaube, das wären so die Sachen, und ich habe Freude an Gott, das macht sich auch noch gut, glaube ich, in diesem Kontext noch zu erwähnen, genau, darum.
Hey, Simon, wir freuen uns mega fest auf das, was du uns zu sagen hast. Ihr werdet merken, jetzt haben wir da immer die Zahl 3 gehabt, die begegnet mich jetzt dann nochmal. Genau. Wenn du Simon heute Abend zuhörst und du findest, wie hat er das gemeint oder kann er zu dem noch ein Beispiel machen, dann hast du die coole Gelegenheit auf slido.com mit der Nummer 3011. deine Frage an ihn zu stellen. Und wir schauen nachher im Anschluss an seinen Input, wir schauen, was sie für Fragen kommen. Ihr könnt die auch so raten. Also wenn jemand anderes schon die gleiche Frage geschrieben hat, könnt ihr euch so das Däumchen, glaub, drücken. Und dann schauen wir, was sind die Fragen, die euch mega unter den Nägeln brennen. Und dann ein paar von denen auslesen, die wir dann beantworten. Von dem her nutzt die coole Gelegenheit. Und dann überlassen wir dir die Bühne. Danke vielmals, Simon.
Besten Dank. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Die von euch, die sich mal taufen lassen oder mal bei der Taufe dabei waren, die kennen die 3 Wörter, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir wissen alle, das ist so ein bisschen die Basic vom christlichen Glauben. Selbst wenn du jetzt nicht so viel mit dem christlichen Glauben am Hut hast, dann weisst du, das gehört irgendwie dazu. Vor etwa einem Monat KW-Unterricht bin ich da so völlig am Verzählen und 3 habe Gott hier und da, wunderbar. Simon, ja, bitte. Wieso muss es so kompliziert sein? Das ist die eine Rückfrage. Und die zweite, bin ich letzte Woche wieder mal beim Coiffeur gewesen, bei einem Kurd, Muslim, und frage mich, wieso betet ihr eigentlich einen Mensch an? Wieso betet ihr einen Mensch an? Und sagt nicht Jesus selber, und das ist also korrekt, sagt nicht Jesus selber in den Evangelien, der Vater ist grösser als ich? Also wir sehen, so klar wie das ja scheint, ist es offensichtlich nicht ganz. Und es wird auch praktisch. Ich meine, zu wem beten wir jetzt, wenn Jesus sagt, Vater ist grösser als ich? Müssen wir jetzt zum Vater beten und Jesus nur so? Wird schwierig, oder? Darum möchte ich heute auf das Thema eingehen, weil ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, unser dreieinig Gott. Und da möchte ich in drei Schritte vorgehen. Zuerst drei von dem dreieinigen Gott. Dann im zweiten Schritt, was ist das eine von dem dreieinigen Gott? Und am Schluss das unser von dem dreieinigen Gott. Was hat es denn jetzt wirklich mit uns zu tun? Und ich glaube wirklich, dass der Glaube an den dreieinigen Gott die Basis ist und in dem die wichtigsten christlichen Grundaussagen überhaupt nur mit dem Glauben an den dreieinigen Gott geteilt werden. Und warum das so ist und warum der Glaube für mich so wichtig ist, später mehr, würde ich mal sagen. Ich möchte auf Johannes 14 eingehen und gerade am Anfang mit einer Bibelstelle anfangen, einen Bibeltext lesen. Und ist ein bisschen ein längerer Text. Seid ihr fit und bereit? Sehr gut. Dann sehr überzeugend. Ich möchte diesen Text vorlesen und lasst es einfach mal auf euch wirken. Wir müssen nicht alles aufnehmen, aber lasst es einfach mal wirken. Lest es gerne vor. Ihr könnt da mitlesen, wenn ihr wollt. Und zwar sagt Jesus im Johannes 14, beziehungsweise, nein, stimmt nicht, der Philippus sagt, Philippus sagt zu ihm, zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater und es ist uns genug. Jesus sagte zu ihm, so lange schon bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, rede ich nicht aus mir. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt es wenigstens um der Werke willen. Überspringe ein paar Verse, dann seid ihr weiter. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch eine Weile noch und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. Neue Vers, und dann sind wir fertig. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das ist ein bisschen dichter Vers, ich weiss so, aber spät, vor Wochenstart. Und gleichwohl möchte ich auf ein, zwei Versen von diesem Text eingehen. Wir fangen ganz vorne an. Der Philippus fragt, zeig uns den Vater. Da stellt sich jetzt zuerst mal die Frage, wer ist denn der Vater? Ist der Josef sein lieblicher Vater? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist Gott gemeint. Und so, wenn ich eingestiegen bin mit Vater, Sohn und Heiliger Geist und Taufe, haben wir da sofort das Gefühl, da ist vom dreieinigen Gott reden. Wir sind da schon ein bisschen voreingenommen. Aber ich glaube, es muss bewusst sein, dass Jesus ein Jude war und der Philippus, der die Frage stellt, auch. Also für ihn ist der Vater, der hier genannt ist, nicht die erste Person vor der Dreieinigkeit oder so, sondern ganz einfach Gott. Der Gott, der den Juden beziehungsweise an Mose begegnet ist, zum Beispiel im brennenden Dornbusch, wo seine Gesetze am Berg Sinai offenbart hat, wo in den Tempel eingezogen ist, wo der Salomo gebaut hat, von dem Gott ist die Rede. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Darum möchte ich mal einen Punkt auf unserer Reise mal festhalten. Ich würde von dem Vater reden als von dem Gott über uns. Der Gott über uns. Ich glaube, es leidet davon, aber ihr habt es jetzt gehört, ich habe es gesagt. Ja, genau, super. Gott über uns, recht cool. Ja. Gott über uns. Und ich glaube, wir sind es gar nicht bewusst, was die Frage von Philippus für eine Sprengkraft eigentlich hat. Ich meine, jetzt habe ich vorhin gesagt, das ist der Gott von Mose, oder? Und wo Mose Gott bittet, zeig mir deine Herrlichkeit, das sagt Gott. Niemand kann mich sehen und am Leben bleiben. Kein Mensch kann mich sehen. Und jetzt fragt doch der Philippus tatsächlich, Jesus, zeig uns den Vater. So lockerflockig. der muss ja völlig euphorisch gewesen sein. Also wie kommst du auf so eine Frage als Jude? Das ist eigentlich unverschämt. Der muss völlig euphorisch gewesen sein, mit dem Jesus unterwegs gewesen sein, Zeichen und Wunder erlebt, ihn vollmächtig hören reden, dass er sich zu dieser Frage herreissen lassen. Ich meine, die Jünger nebenan, ja, der Scheid, was gönnt sich da für eine Frage? So ein bisschen, um auf Deutsch zu sagen. Den Gott kann man nicht sehen. Und er fragt Jesus, zeig uns den Vater. Seine Antwort, Jesus sagt zu ihm, so lange bin ich schon bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, sieht den Vater. So ungefähr stellen wir die Kieferbewegung vor von den Jüngern. Und wir glauben, wir sind ein bisschen abgekehrt, wir kennen die Geschichte langsam, aber uns muss bewusst werden, was Jesus da behauptet. Der Gott über uns, der Vater wird in mir sichtbar. Und das ganze Johannesevangelium redet genau von dem, dass Gott sich in Jesus Christus offenbart. Dass der Vater sichtbar wird in Jesus. In Jesus Christus sehen wir, wie Gott ist. Es gibt keinen Gott hinten dran, der irgendwie anders ist, sondern er ist Gott, der uns begegnet. Jesus ist Gott für uns. Gott, der sich uns zuwendet, Gott, der sich den Armen zuwendet, der sich uns offenbart, der sich uns zeigt. Gott für uns. Und jetzt habe ich vorhin schon von meinem Coiffeur erzählt, oder, der Muslim ist und mir die gute Frage gestellt hat. Jesus sagt ja selber, der Vater ist grösser als ich. Muss man sich dann von Jesus so wie der gut gelaunte Verkäufer vorstellen? So ein bisschen wie Gott, der Chef, der hässige Chef, der viel zu tun hat. Und dann schickt er den gut gelaunten Verkäufer, der die Ware am Mann bringt, jetzt in dem Fall Gott am Mann bringt. Muss man sich Gott so denken, dass irgendwie Gott noch ein bisschen anders ist als Jesus? Ich denke nicht. Ich denke definitiv nicht. Wie aber kann man jetzt die Aussage von Jesus verstehen, die nach unserem Text übrigens kommt, ich gehe zum Vater, der grösser ist als ich? Da möchte ich das Bild von Ameisen bringen. Machen wir einen Ausflug in die Tierwelt. Das ist, wie ich nachgelesen habe, eine rote Waldameise für die Biologen unter euch. Genau, Ameisen, wir machen ein kurzes Gedankenexperiment. Mal angenommen, du möchtest eine Freundschaft aufbauen zu Ameisen. Ja, nicht zu nachtragen, ist vielleicht schon ein bisschen kurlig, aber ja, lassen wir es mal sein. Mal angenommen, du willst eine Beziehung aufbauen zu einer Ameise, dann kannst du es auf verschiedene Arten machen. Also, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich stelle mir das so vor. Du könntest zum Beispiel in Ameisenhaufen reinschreien. Das wäre mal eine Möglichkeit. Du kannst deine Handynummer vielleicht zum Ameisenhaufen legen. Ja, man wird kreativ mit der Zeit. Aber wir wissen alle, wenn wir uns das überlegen, wir wissen alle, wenn du wirklich mit Ameisen reden willst, dann musst du einer von ihnen sein. Du musst dich auf das Ameisen-Niveau runterlassen. Du musst Ameisen werden. Gedankenexperiment. Du musst Ameisen werden. Und genau diesen Move hat sich eigentlich Gott gegeben, wenn man das so sagen kann, in dieser Jugendsprache. Gott ist Mensch geworden. Und was heisst es, wenn ich jetzt Ameisen würde? Der herrschaftliche Blick, den ich von oben hatte, auf den Ameisenhaufen, der wird radikal eingeschränkt, oder? Für die Zeit, als ich Ameisen bin, sehe ich so aus wie Ameisen und denke so wie Ameisen. Intellekt leicht eingeschränkt vielleicht. Und habe nicht mehr so den weiten Blick. Und ich glaube, genauso kann man sich das vorstellen bei Jesus. Wo er als Mensch unterwegs war, hat er sich limitieren lassen. Er war immer schon Gott gewesen, so lesen wir gerade am Anfang vom Johannesevangelium. Ist Mensch geworden, hat sich limitieren lassen. Und als der Mensch sagt er natürlich, Gott, der Vater ist grösser als ich. Wie auch anders, er ist ein Mensch geworden. Und so, glaube ich, können wir diese Stelle verstehen. Jetzt begegnet uns noch jemand Drittes, und zwar der andere Beistand. Der andere Beistand. Der Heilige Geist, der Geist vor Wahrheit, wird er genannt. Jetzt kann man da wieder sagen, okay, Jesus ist vielleicht der gut gelaunte Verkäufer und jetzt der Heilige Geist vielleicht der unfeige Monteur zum Beispiel. Ich weiß auch nicht. Also der Heilige Geist hat immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, oder? Was ist jetzt da, was macht er jetzt da genau so? Und so ist uns auch mal passiert, wo wir in unsere Mietwohnung reingezogen sind, ist jetzt wirklich ein riesen Ghetto mit der Küche, und zwar haben wir einen Gasherd und sie haben wirklich die ganze Backofen, die ganze Geschwellte eingebaut, ohne den Backofen anzuschliessen. Da lenkst du dir schon an den Kopf und denkst, was ist das für eine Bude dahinter? Aber, ja gut, die Neuigkeiten, der Heilige Geist ist kein unfeiger Monteur. Das ist etwas nicht. Er ist der Geist vor Wahrheit. Gerade vorher sagt Jesus, vor unserer Stelle, wo wir gehört haben, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Heilige Geist wird als anderer Beistand genannt. Also, dem ist Jesus auch ein Beistand, der Heilige Geist auch. Der Heilige Geist ist genau so Gott, das kommt raus, wie Jesus und wie der Vater. So wie Jesus den Blick schärft, eine Brille schenkt, wie zum der Vater gesehen, so schenkt der Geist eine Brille zum Jesus gesehen. Ja, der Heilige Geist, so heisst es in dem Text, den wir gelesen haben, ist bei uns und in uns. Gott in uns. Jetzt bin ich ein bisschen lang beim ersten Punkt gewesen. Keine Angst, die anderen Punkte sind weniger lang. Wir kommen zum zweiten Punkt, unser dreieine Gott. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, hier haben wir drei Götter, ist ja recht cool. So. Ich glaube, so einfach ist es nicht, wir glauben auch drei eine Gott. Was sich aber auf drei Weisen zeigt, was aber jetzt ist die Schnittstelle von denen, wenn man das so sagen kann. Spannend ist ja, dass Jesus sagt, es sind nicht meine Worte, die ich rede, sondern es sind die Worte oder das Werk vom Vater, das er tut in mir. Und gleichwohl sagt Jesus über den Heiligen Geist, ich komme zu euch. Also da wird deutlich, es sind nicht drei einzeln agierende Gottheiten, die da irgendwie wirken, sondern die sind ineinander verwoben. Es ist ein Gott. Und das Bild, das mir gefällt in diesem Zusammenhang, ist das Bild vom Feuer. Jetzt habe ich es mega mystisch gesagt, so Feuer. Cool, das Bild Feuer. Jeder, der in der Pfadi oder in der Jungschi war, weiss, ein Feuer braucht drei Bestandteile. Es braucht Sauerstoff, es braucht Brennstoff, Holz zum Beispiel, und es braucht einen Zündstoff, zum Beispiel ein Zündholz. Wenn du etwas von dem wegnimmst, kein Feuer. Und jetzt haben wir ja vorhin die logisch, wie logisch ist es, dass Gott 3 und 1 ist. Ich glaube, ähnlich logisch, wie ein Feuer sowohl 3 ist, als auch 1. Es ist ein Feuer, das aber in 3 Bestandteilen nur funktionieren kann. Nimmst du etwas weg, dann ist es nicht das Feuer. Kann Gedankenhilfe sein, das Bild ist begrenzt. Aber ich glaube, die Glut, wenn man die Glut anschaut, was ist jetzt Glut? Ist es ein Zündstoff? Ist es ein Feuerstoff? Jetzt haben wir das Gleiche gesagt. Ist es ein Brennstoff? Ist es Holz? Oder was ist das jetzt? Es ist verwoben ineinander. Es ist wie alles. In dieser Glut ist wie alles verborgen. Also, was ich eigentlich wollte sagen, ist, es ist ein Gott, der sich auf drei Weisen zeigt. Und der Gott, und das, glaube ich, ist der Punkt, der Kern vom christlichen Glauben, der Gott ist kein in sich egoistischer Gott. Ja, nein, in sich selber ist Gott ein verschenkender Gott. Der Vater gibt sein Reich in die Hände vom Sohn. Und sein Gericht, das er mal machen wird, ist die Hände vom Sohn. Der Sohn verherrlicht den Vater im Heiligen Geist. Das Erste, was passiert im Evangelium, ist, Jesus wird vom Heiligen Geist getauft. Ohne Heiligen Geist kann er nichts tun. Der Heilige Geist später, kommt später im Text, der verherrlicht Jesus, wo wiederum, also ihr merkt, der eine spielt am anderen den Ball zu, der eine sieht, der andere hat den Blick für den anderen. Gott ist das Gegenteil von Egoismus, Gott ist, so lesen wir in der Bibel, Liebe. Gott ist Liebe, ist nur denkbar, weil Gott Gemeinschaft ist. Weil Gott nicht ein abstraktes Prinzip ist, sondern er ist in sich Gemeinschaft. Und jetzt die grosse Frage, was hat jetzt das mit uns zu tun? Ist ja vielleicht schön und recht, aber was bedeutet das jetzt für uns? Und ich glaube, genauso wenig wie Gott in sich egoistisch ist und für sich etwas behaltet, sondern verschenkend ist, genauso ist er zu uns her. Gott verschenkt sich uns. Gott wird Mensch in Jesus. Und für mich ganz persönlich hat der Glaube an den dreieinigen Gott sehr viel verändert. Früher hatte ich das Bild vom Gott Vater, der eben so ein bisschen hässig im Himmel ist und seinen Sohn ans Kreuz schickt, irgendwie so losgelöst von ihm und an ihm seinen Zorn abladet, damit er dann wieder gut gelaunt ist. Oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe lange so geglaubt, ganz ehrlich. Und mir ist bewusst worden, durch den Glauben an den dreieinigen Gott, an diesem Kreuz ist Gott selber leidend gewesen. Wenn auch der Sohn am Kreuz ist gestorben, so ist der ganze dreieinige Gott hat sich abgegeben. So wie jetzt auch der Heilige Geist in uns ist. Also der ganze Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist sind beteiligt an diesem Heilswirken Gottes. Was heisst es jetzt für mich persönlich glauben, dass Gott dreieinig ist? Was ist der Mehrwert, wenn man es so sagen darf? Ich glaube, Gott ist weder einfach ein allmächtig über uns stehender Gott für sich, noch ist er einfach ihr Natur und Schöpfung ist Gott und umgekehrt, sondern Gott ist sowohl als auch. Gott ist grösser als all unsere möglichen Gottesbilder. Gott ist sowohl der allmächtige Gott, der über allem steht, als auch, dass er in uns ist und geschichtlich wird in Jesus und uns begegnet im Hier und Jetzt. Immer wieder, wenn ich verwirrt im Alltag rumstolpere und viel Pendenz im Kopf habe, dann gibt es mir Mut, wenn ich weiss, da ist ein Gott über mir, der alles in seinen Händen hat. Gerade wenn wir vielleicht in den Osten schauen und Chaos sehen, dann hilft es mir zu wissen, da ist ein Gott über mir, der irgendwie alles in seinen Händen hat. Vielleicht sagst du jetzt, genau das ist mein Problem. Wo ist denn der Gott? Der Gott hat sich für uns oder uns zugewendet, als Gott für uns in Jesus Christus. Es ist ihm eben nicht gleich, sondern er ist der Weg bis ans Kreuz gegangen. Und jetzt heisst es aber auch nicht, dass wir einfach möglichst fest an Jesus müssen denken, den ganzen Tag, und er hat mich ja schon lieb und so. Sondern er ist bei uns im Heiligen Geist und er erinnert uns immer wieder an das, was Jesus für uns gemacht hat. Die Liebe Gottes ist hier gegenwärtig bei uns. Und jetzt so die letzte Frage, wie beten wir denn jetzt? Ich glaube, wir beten zu einem Gott, den man als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist ansprechen kann. Traditionell in der Kirchengeschichte haben sie zum Vater betet, durch einen Sohn, der sie zum Gebet befähigt, im Heiligen Geist. Weil er der ist, der Glauben schafft, der das Gebet in uns erst möglich macht, der das Gebet von uns trägt. Und ganz praktisch glaube ich, dass unser Gebet nicht nur ein Gebet sein soll, wo wir Gott um mehr bitten, sondern gerade im letzten Vers, den wir gelesen haben, wird eine ganz heftige Botschaft, wie ich finde, deutlich. Und zwar steht da: An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. An jenem Tag ist der Tag gemeint, wo der Heilige Geist ausgossen wird. Also der Heilige Geist schenkt uns den Blick für Gott in uns. Unser Gott ist nicht einfach ein abstraktes, theoretisches Prinzip, sondern zu dieser Lehre vom dreieinigen Gott ist man überhaupt erst gekommen, weil der Gott den Jüngern auf dreifache Art und Weise begegnet ist. In Jesus, im Geist und in Gott. Und ich glaube, wir beten viel Bittgebet. Und Gott, ich möchte mehr von dir, was auch sehr fromme und schöne Gebete sind. Aber wie wäre es, wenn wir in unserem Gebet, wenn das Gebet vor allem zum Ort würde werden, wo wir uns bewusst werden, dass Gott hier ist. Dass Gott in uns ist. Vielleicht ist es weniger eine Frage von mehr von Gott in mir, sondern eine Frage von mehr sich bewusst werden, was das bedeutet, dass Gott da ist. Und ich meine, über diesen letzten Vers, ich glaube, den hat man nie verstanden. Gott, nicht einfach eine göttliche Kraft, sondern Gott selber lebt in uns. Jetzt geht es dir vielleicht wie mir und du sagst, ja, nice, aber ich spüre es nicht. Ich merke es nicht. Vielleicht geht es uns wie am Philippus, der die ganze Zeit mit Jesus unterwegs war und gefragt hat, Jesus, komm, ich habe viel mit dir erlebt, aber komm, gib noch einen drauf, zeig mir den Vater. Und nicht gemerkt hat, dass der Vater durch Jesus schon immer da war. Vielleicht geht es uns so, dass wir einfach einen neuen Blick dürfen und müssen überkommen durch den Heiligen Geist, dass Gott schon da ist. Und wenn dir das angesprochen hat und du dich fragst, wie soll ich das jetzt in meinem Alltag konkret ausleben, dann kann ich dir nur von mir erzählen, was ich oft mache, ist, wenn ich vielleicht am Morgen nicht so viel Zeit habe oder mir das eben bewusst werden möchte, dass Gott da ist, dann nehme ich dreimal tief Luft und bete, Gott über mir, Gott für mich und Gott in mir. Und ich möchte immer mehr mir bewusst werden, dass der Gott da ist und hier wirkt. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr dürfen Teil sein von dieser Liebesgemeinschaft Gottes und uns immer mehr dürfen bewusst werden, dass der Gott da ist. Dass der Gott in mir ist und in der Gemeinschaft wirkt. Wir kommen in eine Zeit vor Anbetung. Du darfst gerne hingehen zum Gebetsteam. Wir möchten Gott loben und preisen für das, was er da hat.
Merci vielmal, Band, hat er uns in die Anbetungszeit hineingenommen. Hey, bei mir ist im Fall noch etwas in den Sinn gekommen, das mich auch begeistert. Und zwar, ich habe schon Menge Predigt gehört in meinem kurzen Leben. Und es ist echt schon mega begeisternd, wenn ich immer wieder irgendetwas Neues mitnehmen kann. Und dann denke, ah, das kann ich das nächste Mal dieser Person so erklären. Oder wenn ich wie Gottes Wesen ganz neu wie auch nochmal darf erfassen. Von dem her, das gehört auf meine Begeisterungsliste. Ich glaube, ich führe dich noch ein bisschen weiter.
Ja, das verstehe ich. Das begeistert mich auch immer wieder. Ja, ihr habt ja Fragen gestellt. Und die stellen wir jetzt dir, Simon. Genau. Und die erste Frage ist, wie hast du es eigentlich konkret deinem Coiffeur erklärt?
Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie bei der mündlichen Prüfung an der Uni, so, jetzt geht es ins Lebige. Einfach vorweg schnell, also ich bin auch einfach ein Mensch und ich glaube, jeder hat seine Theologie auch ein Stück weit und darum ist es sicher gut, dass alles, was ich auch gesagt habe und auch sagen, dass man es immer prüft, selber mit der Bibel und mit Menschen ringt um die Fragen, weil es sind sehr theologische Fragen dabei, was mich natürlich freut. Jetzt habe ich aber die Frage vergessen, die du gestellt
hast. Das ist gar kein Problem. Wie hast du es eigentlich konkret im Coiffeur erklärt?
Genau. Ja, Jesus ist nicht nur ein Mensch. Er ist natürlich Mensch geworden, aber er ist auferstanden. Und ich glaube, auch gerade in seiner Auferstehung, das war der Ort, wo sich die Gottheit Jesus radikal offenbart hat, auch für die Jünger. Wo Jesus als Auferweckter zu den Jüngern begegnet ist, ist der Thomas gsi, der gesagt hat, mein Herr und mein Gott und ab Boden gefallen ist. Und das ist nicht einfach nur ein Mensch. Er ist Mensch geworden, Gott. Aber die Gottheit hat sich in seiner Auferweckung ganz offenbart und darum beten wir den auferstandenen Jesus Christus an. Nicht einfach der Mensch Jesus, sondern der auferstandene Jesus Christus. Und der ist Gott.
Merci vielmals.
Eine andere Frage, die uns gestellt wurde, war, wenn ist... Oh, jetzt muss ich es nachlesen. Jetzt habe ich es eben auch vergessen.
Das ist jetzt,
Wann ist Gott in uns? Du hast ja davon geredet, Gott in uns. Wann ja, ist genau. Gott in uns?
Ja, es ist immer eine Frage, von wo man es her schaut. Aber ich würde sagen, wenn man Jesus Christus als Herr bekennt, also dann ist Gott ganz sicher in uns. Weil in Ihrem Korintherbrief steht, dass wer Jesus als der Herr bekennt, dass man es nicht ohne Heiligen Geist tun kann. Und ich glaube, wenn wir Jesus als Gott bekennen, dann sind wir ganz gewiss, Jesus ist in uns. Aber ich glaube, es kommt eine zweite Frage. Vielleicht nehme ich schon etwas vorweg. Du mich unterbrechen, wenn ich zu viel sage. Ich glaube, Gottes Geist, eben Gott ist ein allwirksamer Gott. Der ist nicht einfach nur mit den Christen oder so, sondern Gott ist in allem. Gott hat nicht einfach die Welt hier geschaffen, so. Gott ist hier und schafft die Welt, sondern Gott hat die Welt in sich geschaffen. Darum würde die Welt, so bin ich als Christ überzeugt, sobald Gott weg wäre, würde die Welt nicht existieren. Also Gott wirkt in allem, überall, in Christen und in Nicht-Christen. Und ganz speziell in den Gläubigen ist er präsent. Und ich glaube, jetzt habe ich die nächste Frage.
Ja, die nächste oder Frage geht schon in die Richtung. Aber sie bestellt sie doch noch, weil dann hat dann die Person, die das gefragt hat, noch so eine Antwort darauf.
Ja, bekommt man den Heiligen Geist eigentlich erst nach der Taufe?
Ja, das ist natürlich auch wieder... Eine Frage, oder? Die Taufe, das ist so eine Sache. Also wie gesagt, es kommt immer darauf an, wer der fragt, oder? Aber ich persönlich, als Simon Glor hier, oder? Da mit, wie spät ist, weiß ich nicht. Aber heute am Sonntagabend, ich würde sagen, Taufe, so wie wir es zum Beispiel im Römer 6 lesen, wo steht, dass wir mitkreuzigen sind mit Christus, das bedeutet Taufe und auferweckt sind zur Neuheit vom Leben. Ich glaube, das ist, wenn es Zähne geht, um es ein bisschen einfach zu sagen. Wenn der Heilige Geist uns die Erkenntnis schenkt, dass... Jetzt hat jemand gelacht. Gut. Die Erkenntnis schenkt, wer Jesus ist, wer Gott ist, das ist für mich die Geistestaufe, würde ich so ein bisschen salopp sagen. Und die Taufe, die Wassertaufe, die ist nicht unwichtig, im Gegenteil. Das ist ein, würde ich symbolisch verstehen, jetzt ist es wirklich theologisch. Lass es einfach weg, wenn es euch zu blöd ist. Würde ich als Symbol verstehen, und das Symbol wörtlich aus dem Griechischen heisst, zwei Sachen kommen zusammen. Zwei Bedeutungsebenen kommen zusammen. Und ich glaube, dass die Geistestaufe symbolisch dargestellt wird, ihr Taufe, wo man genau das, ja, wird ja abgetaucht, tut man wie feiern, was schon passiert ist in dem Sinn. Ähnlich wie mit dem Abendmahl, ja nicht das Kreuz wiederholt, das Kreuzestod von Jesus irgendwie wiederholt, sondern es, man vergegenwärtigt das, was schon passiert ist. So. Natürlich löst es mehr Fragen aus, als es geholfen hat. Das ist,
das also feiern, was schon passiert ist. Nehmt doch das mit. Genau, ja. Tipptopp. Das waren unsere Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, vielleicht verwünscht ihr Simon Nair da noch irgendwo, dann geht doch mit euren Fragen noch auf ihn zu. Ich hoffe, er ist noch ein bisschen da. Ich habe ihn nicht gefragt. Genau. Merci vielmals.